Wie wir heute schon einige Male gehört haben, man kann es ja nicht oft genug wiederholen, ein Lob an die damalige Bundesministerin Frau Ingrid Leodolter, die 1974 bahnbrechend eben den Mutter-Kind-Pass in Österreich eingeführt hat und dabei sehr viel Gutes für unsere Mütter und unsere Kinder getan hat. Wie wir schon gehört haben von Professor Leodolter, Ursache war, dass man in Österreich irgendetwas tun musste, weil die Säuglingssterblichkeit so enorm hoch war. Doppelt so hoch wie in Holland, doppelt so hoch wie in Norwegen, aber auch in den angrenzenden Ländern waren die Daten viel besser als in Österreich. Mit einer Säuglingssterblichkeit von 24,5 Promille lag Österreich wirklich im Schlusslicht Westeuropas. Ursache dafür, das haben wir auch schon gehört, die Behandlung der Schwangeren war uneinheitlich. Manche Frauen hatten mehrere Kontrollen, die meisten Frauen sehr wenige Kontrollen. Die Entbindungen fanden an den chirurgischen Abteilungen statt, Betreuungen uneinheitlich, Überwachungen in der Schwangerschaft minimal. Was hat sich dann seit der Mutter-Kind-Pass-Einführung getan? Erstmalig waren die Betreuungsmaßnahmen in Österreich vereinheitlicht. Das heißt, die Frauen hatten 4 Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, die Anzahl eben der Konsultationen waren eben auf 4 erhöht und es hat erstmalig in ganz Österreich geburtshilfliche Abteilungen gegeben. Nicht nur in den Städten, aber auch in den ländlichen Bevölkerungen waren Geburtshelfer vor Ort. Und das erste Mal ist ein Instrument der Kommunikation erschaffen worden. Das heißt, niedergelassene Fachärzte hatten erstmalig eine Kommunikationsmöglichkeit mit den betreuenden Abteilungen. Und dazu kam es auch zum wichtigen Informationsaustausch. Was Professor Leodolter eben schon ausgeführt hat, es gab natürlich auch die wichtigen medizinischen Fortschritte in dieser Zeit. Also CTG-Geräte, besonders wichtig eben bei der Überwachung der Geburt, Mikroblutuntersuchungen, also für die MBU oder auch dann postpartal den Nabelschnur-BH zu messen und jetzt eigentlich für uns Geburtshelfer unvorstellbar, dass man ohne Ultraschalluntersuchung in der Schwangerschaft auskommen kann. Das waren alle die Dinge, die eben Anfang der 70er Jahre begonnen haben und die dann eingeführt wurden. Und was hat sich getan? Es gab eben neben diesen medizinischen Fortschritten erstmals eine sehr gute Compliance von Seiten der Frauen, von Seiten der Schwangeren. Nicht zuletzt eben durch den finanziellen Anreiz der Geburtenbeihilfe, die wurde ja vervierfacht. Und klarerweise haben das eben fast nahezu 100% aller Schwangeren angenommen und alle Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen durchgeführt. Und man hat es eben schon in den ersten 5 Jahren gesehen, dass die Säuglingssterblichkeit dramatisch abgefallen ist, bis auf 40% und dann kontinuierlich, wie Sie eben da auch sehen, kontinuierlich abgefallen von 1978 bis 1990 bis 2008, wo die Säuglingssterblichkeit bei 3,7 Promille liegt und jetzt eben im letzten Jahr bei 3,2 Promille und nicht mehr weiter runter kann, weil es eben wirklich schon sehr, sehr gute Zahlen sind. Gleich auch die perinatale Mortalität, also definiert eben Tod innerhalb bis zum 7. Lebenstag. Auch hier sehr schlechte Zahlen, 1973 fast 25 Promille und dann dieser dramatische Abfall durch die Einführung des Mutter-Kind-Passes und schlussendlich eben 2012 bei 5,1 Promille zu liegen. Anders aber, und ganz anders, und das ist nicht nur in Österreich, sondern dem internationalen Trend entsprechend, ist die Frühgeburtenrate. Frühgeburtenrate 1973 lag bei 7% und war dauernd stagnierend und in den letzten Jahren sogar leicht steigend, bei 2012 bei 8,3%. Also jedes 8. Kind ein frühgeborenes Kind. Warum? Die Frauen, die schwanger werden, durch die ganzen medizinischen Fortschritte werden meistens immer älter, werden auch viel kränker. Auch kranke Frauen können nun schwanger werden. Auch durch die IVF-Babys, also die ja seit 1984 in Österreich auch regelmäßig IVF bekommen, steigt natürlich auch die Mehrlingsgravidität und dazu auch die Frühgeburtenrate. Also hier besteht noch dringender Tatbedarf, hier haben wir noch Aufholbedarf. Aber eben wie gesagt, nicht nur in Österreich, sondern international sind die Frühgeburtenraten deutlich erhöht. Nun, der Mutter-Kind-Pass war und ist für alle Frauen, die sich rechtmäßig in Österreich aufhalten, kostenlos, auch für diejenigen Frauen, die keine Versicherung haben. Und finanziert wird dazu ein Drittel aus den Sozialversicherungen, zu zwei Drittel aus dem Familienlastenausgleichsfonds. Und Sie wissen ja alle, Familienlastenausgleichsfonds ist maßlos verschuldet. Das ist auch ein Grund, dass es so schwer ist, den Mutter-Kind was aus seinen starren Strukturen rauszuholen, um Veränderungen unterzubringen. Der Mutter-Kind-Pass, also die Untersuchungen, die durchgeführten Untersuchungen sind auch die Grundlage für das Kinderbetreuungsgeld. Denn macht man alle Untersuchungen, also die ersten 10 Untersuchungen, bekommt man dann ab dem 21. Lebensmonat das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe. Fehlen Untersuchungen, wird dann das Kinderbetreuungsgeld um die Hälfte reduziert. Man hat eben auch gesehen, gerade in den ersten Jahren, wo man die Familienbeihilfe bekommen hat, dass da unheimlich viele, also nahezu 100% aller Schwangeren diese Untersuchungen wahrgenommen haben. Durch das Abschaffen dieser Familienbeihilfe kam es dann zum dramatischen Abfall wiederum der Konsultationen. Deshalb hat man dann 1997 einen sogenannten Mutter-Kind-Pass-Bonus in Höhe von 145 Euro eingeführt und 2002 hat man das System eben den Anreiz, finanziellen Anreiz durch die Kinderbetreuungsgeld eben das so geregelt. Nun, wie wir schon gehört haben, die perinatale Sterblichkeit, die Säuglingssterblichkeit sind deutlich gesunken. Nun gibt es natürlich andere Ziele. Die Sterblichkeit kann man noch senken, aber nur mehr minimalst. Unser Ziel muss sein, die Morbidität zu steigern. Das heißt, wir müssen die Morbidität verhindern, wir müssen die mütterliche, die perinatale und auch die kindliche Gesundheit weiter steigern. Dazu ist es natürlich enorm wichtig, sich der zeitgemäßen Prävention anzupassen und auch die Screening-Maßnahmen der Weiterentwicklung, vor allem der wissenschaftlichen Weiterentwicklung, regelmäßig anzunähern. Seit 1982 wurde der Mutter-Kind-Pass mehrfach erweitert. 1987 kam zu den ursprünglich 4 Untersuchungen, Schwangerenuntersuchungen, eine 5. Untersuchung dazu. Dann noch zusätzlich 2 Ultraschalluntersuchungen, die erste in der 17. bis 20. Schwangerschaftswoche, die zweite dann in der 30. bis 32. Schwangerschaftswoche. Man hat Laboruntersuchungen adaptiert, dazugenommen, andere wieder weggenommen. Und eine der letzten Veränderungen im Mutter-Kind-Pass war das Einführen des Ultraschalls in der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche, das Einführen des 75 Gramm oralen Glukosetoleranztests und des HIVs. Für den Ultraschall und für das oralen Glukosetoleranztest haben wir lang kämpfen müssen, aber wir haben es eben glücklicherweise geschafft. Ultraschall in dieser Zeit ist sehr wichtig, um die körperliche Integrität des Feten frühzeitig eben feststellen zu können und vor allem auch für das Feststellen des exakten Geburtstermins. 2014, das hat heute schon Bundesminister Stöger gesagt, wurde die Hebammenberatung, also Konsultation der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche, den Schwangeren zur Verfügung gestellt. Sehr, sehr stolz sind wir, dass wir es geschafft haben, den oralen Glukosetoleranztest in den Mutter-Kind-Pass zu verankern. Da sind uns auch Nachbarländer relativ neidig dazu, weil man weiß mittlerweile, dass durch das Screening nach Gestationsdiabetes sehr, sehr viel Gutes getan werden kann. Nicht nur für die Schwangerschaft, aber auch für das spätere Leben, für das Kind und für die Mutter. Man hat gesehen, dass in den frühen, letzten perinatalen Studien Risiko auf Gestationsdiabetes wurde mit 2-3% angegeben. Seit der Einführung des generellen Screenings liegen wir jetzt in Österreich bei 10-12%. Das heißt, jede 10. Schwangere entwickelt einen Gestationsdiabetes. Enorme Zahlen. Aber man weiß auch, dass man durch das Erkennen des Diabetes und auch durch die richtige Therapie das Outcome gleich einer stoffwechselgesunden Frau bringen kann. Das heißt, das Erkennen durch die geeigneten Maßnahmen ist das Outcome gleich gut, einer Stoffwechselgesunden. Wird das nicht erkannt oder ist die Patientin sehr schlecht eingestellt, können die Kinder Langzeitschäden von sich bekommen. Das heißt, sie können nicht nur bei der Geburt adipös sein, also diese typischen Makrosomen, die Kinder, die dann Anpassungsstörungen nach der Geburt haben, aber sie können schon im Vorschulalter und im Schulalter adipös werden, können das metabolische Syndrom entwickeln und können sogar Diabetes im Kindesalter entwickeln. Und sehr, sehr wichtig ist auch die Aufklärung der Mutter im Wochenbett. Denn durch diesen Stresstest in der Schwangerschaft, durch diese Stoffwechselbelastung in der Schwangerschaft, können wir sehr gut erkennen, welche Frauen eine Risikogruppe haben, später einen Diabetes zu entwickeln. Immerhin entwickeln 50-80% innerhalb von 5 bis 10 Jahren einen Diabetes oder eine Stoffwechselstörung im späteren Leben. Und man kann vor allem etwas dagegen tun. Durch Lebensstilmodifikation, durch Diät, durch Bewegung kann man den verhindern oder hinauszögern. Und was bis jetzt auch immer so war, die meisten Diabetiker hatten schon Spätkomplikationen, wenn man den Diabetes entdeckt hat. Deshalb also Prävention in der Schwangerschaft für das Langzeitoutcome für die Kinder, aber auch für die Mütter. Wie ich vorher schon gesagt habe, deshalb unser Ziel soll sein, zeitgemäß Prävention zu betreiben und auch die Screening-Maßnahmen darauf aufzubauen. Der Mutter-Kind-Pass wurde immer begleitet und gesteuert bis 1996 vom obersten Senatsrat und ab 1996 wurde der oberste Sanitätsrat als medizinisches Beratungsgremium für das Gesundheitsministerium eingerichtet. Dem obersten Sanitätsrat zugrunde lagen einige Kommissionen, wie der Impfausschuss, Zahnkommission, unter anderem eben auch die Mutter-Kind-Pass-Kommission. Diese Mutter-Kind-Pass-Kommission bestand aus Vertretern von Geburtshilfe, Vertretern aus Neonatologie, Kinderärzten, Hygiene und Epidemiologie und hat regelmäßig getagt und sich mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandergesetzt und den Mutter-Kind-Pass up-to-date gehalten und hat es eben dann in den OSR-Sitzungen dem obersten Sanitätsrat die Erkenntnisse eben näher gebracht. Was waren nun die letzten behandelten Themen, also von 1999 bis 2010? Viele von diesen Dingen haben wir den Mutter-Kind-Pass untergebracht, viele von diesen Dingen wurden wieder verworfen. Es wurden serologische Laboruntersuchungen wie das Streptokokken-Screening behandelt, das HIV, auch die Einbeziehung der Hebammen, antenatale Rhesusprophylaxe, das Hypothyreose-Screening der Schwangeren, der Gestationsdiabetes, die Folsäureprophylaxe in der Schwangerschaft, Ultraschalluntersuchungen. Aber auch die Screening-Untersuchungen auf chromosomale und strukturelle Fehlbildungen wurden behandelt und auch für die Frühgeburtenreduktion sehr wichtig, eventuell das antenatale Screening auf Infektionen, um die Frühgeburtenrate zu reduzieren. Was ist passiert? Ende 2010 mit Auslaufen der Funktionsperiode wurden die Kommissionen stillgelegt, sowohl Impfausschuss, Zahnkommission, aber auch die Mutter-Kind-Pass-Kommission. Einige dieser Kommissionen wurden wieder errichtet. Leider Gottes, die Mutter-Kind-Kommission steht immer noch still und kann nicht arbeiten. Vielmehr wurden vom Gesundheitsministerium die Themen, an die es zu arbeiten gilt, vorgegeben im Rahmen des Kindergesundheitsdialogs oder auch der Eltern-Kind-Vorsorge neu oder auch der Kindergesundheitsstrategie wurden auch verschiedene Arbeitsgruppen eingesetzt, eine Arbeitsgruppe zur Reproduktionsmedizin, zur Verhinderung oder zur Verringerung der Mehrlingsgraviditäten, eine Arbeitsgruppe für die Risikoschwangerschaft und Risikogeburt, die Arbeitsgruppe zur Sexreduzierung und auch unter anderem das LBI-HTA-Berichte. Diese LBI-Berichte, hat uns heute der Minister schon gesagt, wurde das Ludwig-Boltzmann-Institut beauftragt, durch die Health Technology Assessment, also Berichte dem Gesundheitsministerium abzugeben. In so einem dreiteiligen Verfahren mittels Assessments, also der Datenerhebung, dann dem Appraisal, der Bewertung der Ergebnisse und schlussendlich der Entscheidung, also der Decision, sucht man nach Evidenz, bewertet diese Evidenz und stellt dann diese Ergebnisse dar, um den Entscheidungsträgern, also den politischen Trägern, dann zu einer Entscheidungsfindung zu helfen. Insgesamt gibt es mittlerweile 9 Projektberichte über 1571 Seiten. Das Problem dabei ist nur, dass seit 3 Jahren das medizinisch beratende Gremium, das wissenschaftlich-medizinisch beratende Gremium, nicht mitsprechen kann und die Wissenschaft und medizinische Gremien einfach stillgelegt sind. Deshalb hat sich die Österreichische Ärztekammer 2013 entschlossen, eine interdisziplinäre Expertenkommission, also des Mutter-Kind-Passes unter Leitung von Dr. Fiedler, ins Leben zu rufen, um dem entgegenzuwirken. Die Wissenschaft schreitet voran, wir müssen weiterarbeiten, wir müssen dieses gute Instrument des Mutter-Kind-Passes vorantreiben, wir dürfen es nicht brach liegen lassen. Das erste Ziel sollte sein, dass wir österreichweit Daten erheben. Wir haben das gute Instrument des Mutter-Kind-Passes, nur wissen wir nicht, was wirklich in Österreich ist. Wir sollten einmal die Daten erheben, wir sollten sie elektronisch speichern und auswerten, damit wir wirklich uns auch mit Europa vergleichen können. Und damit wir eben wissen, welche Untersuchungen sind wirklich sinnvoll und welche Untersuchungen machen wir vielleicht umsonst. Sehr, sehr wichtig ist, wie ich vorher schon gesagt habe, Ziel soll sein, die Morbidität zu verringern. Eine große Morbidität liegt bei den Frühgeburten. Wir müssen etwas tun, um die Frühgeburten zu reduzieren. Da hat auch die Wissenschaft in den letzten Jahren sehr viele Erkenntnisse gebracht. Es gibt Möglichkeiten zur Erkennung und zur Behandlung von Risikopatienten, wie zum Beispiel das Risikoscreening bei asymptomatischen Patientinnen, das Infektionsscreening oder der prädiktive Wert des Fibronektins, um vorherzusehen, ob die Frau frühgeburtsgefährdet ist oder nicht. Oder dann auch Maßnahmen zu geben, wie die Gestagentherapie, um diese Frühgeburten zu reduzieren. Aber auch im Ultraschall hat sich sehr, sehr viel getan. Von der Fetal Medicine Foundation, geleitet von Professor Nikolaides, einer der führenden Pränataldiagnostiker weltweit, der hat also eine Pyramid of Care aufgezählt und hat jetzt schon seit 3 Jahren, spricht eigentlich bei jedem Kongress darüber. Und zwar ist es so, dass sich in den letzten 20 Jahren die Pyramide der Vorsorge geändert hat. Während man in den letzten 20 Jahren am Anfang der Schwangerschaft weniger Untersuchungen gemacht hat, gegen Ende der Schwangerschaft immer mehr und immer häufigere Kontrollen gemacht hat, wird es in Zukunft ganz anders aussehen. Durch Frühultraschall, biochemische Marker oder aber auch durch exakte Anamnese der Schwangeren kann man gleichzeitig die Aneuploidien oder das Risiko für Aneuploidien, für Aborte, für Totgeburten oder auch Fehlgeburten und Makrosomien, Frühgeburten und auch Wachstumsretardierungen deutlich erkennen. Das heißt, man kann die Schwangeren in 2 Gruppen aufteilen. Auf der einen Seite die Niedrigrisikogruppe, die bedürfen sehr geringer Untersuchungen. Die bedürfen einer Untersuchung in der 12. Woche, wo man das eben sieht und auswertet, dann in der 20. Woche und eine Kontrolle gegen Ende der Schwangerschaft in der 37. Woche. Und ganz anders hingegen die Risikogruppen. Die sollten viel häufiger und intensiver betreut werden. Man sieht auch, die Wissenschaft entwickelt sich dauernd weiter. Das sieht man auch in einem Paradigmenwechsel in der Pränataldiagnostik. Denn der Vergangenheit mittlerweile gehört schon an der Combined-Test oder auch die invasiven Eingriffe wie die Amniozentese, um herauszufinden, ob für die Karyotypisierung, ob die Frau über 35 ein erhöhtes Risiko hat, ein chromosomengestörtes Kind zu haben. Gegenwart ist die NIPD für Aneuploidie, das heißt, das ist der nicht invasive Pränataltest. Durch eine Blutabnahme bei der Mutter kann man Fragmente, DNA-Fragmente des Kindes erkennen und dann durch die sequenzielle Analyse sequenzieren und die Aneuploidien feststellen. Es ist in der Gegenwart zu einem sehr starken Rückgang der invasiven Eingriffe gekommen, also viel geringere Eingriffsrate von Amniozentesen oder Plazentapunktionen und dadurch natürlich auch geringere Morbiditäten, geringeres Nebenrisikoprofil. Und Gegenwart sind auch schon die Chromosomen, die Mikroarray-Analyse. Und was ist für die Zukunft geplant? Und ich sage jetzt die Zukunft, das wird sich in den nächsten Jahren spielen, da tut sich unheimlich viel. In der Zukunft ist die Sequenzierung des gesamten fetalen Genoms aus dem mütterlichen Blut und dann auch die fetale Gentherapie. Das heißt, die Wissenschaft steht nicht still, wir müssen weitermachen. Österreich hat durch den Mutter-Kind-Pass, ist eine Volksgeschichte. Wir haben eine deutliche Reduktion der mütterlichen, perinatalen und Säuglingssterblichkeit gesehen. Nun gilt es, die Morbidität noch der Kinder zu reduzieren. So wie sehr vieles im Leben ist es auch hier eine Kostenfrage. Der Erfolg muss aber weitergehen. Und zwar im Sinne unserer Kinder und Nachkommen müssen wir an diesem dynamischen Modell arbeiten, müssen vor allem wissenschaftlich-medizinische Beratungsgremien geben, um den Mutter-Kind-Pass weiter zu verbessern. Im Sinne unserer Kinder und natürlich auch indirekt für unsere Vorsorge zu sorgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus